Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Das ist Bern einfach spezial mit den besten Büchern von der Nebelspalter-Redaktion. Am Mikrofon ist Maria Rachel Cano und vis-à-vis von mir sitzt Camille Lotte.
Hoi Maria.
Heute haben wir für euch philosophische und politische Buchempfehlungen dabei, weil Gami ist Politikwissenschaftlerin und ich bin noch dran, meinen Master in Philosophie abzuschliessen. Gami, was hast du für ein Buch heute mitgebracht?
Meine erste Empfehlung für die, die zuhören, ist «Feindliche Übernahme». Das Buch ist von Thilo Sarrazin, September 2018 herausgekommen, knapp 500 Seiten. Jetzt, der Thilo Sarrazin mag für ein paar schon ein Name sein. Er ist Politiker in der SPD, früher Berliner Finanzsenator, auch mal ehemaliger Bundesbanker und hat schon mehrere Bücher über Deutschland geschrieben. Und das Buch «Feindliche Übernahme» ist über 1 Million Mal verkauft worden. Und ich glaube, so viele Feinde hat er sich auch gemacht, weil im Endeffekt ist er wegen seiner Bücher aus der SPD sogar ausgeschlossen worden.
Warum ist er aus der SPD ausgeschlossen worden? Gami, gib uns mal so ein bisschen Kontext dazu.
Als er das Buch geschrieben hat, muss man sich vorstellen, es ist noch vor, also er hat das Buch geschrieben, vorher, 2015, hat man ja die Flüchtlingskrise gehabt. Über 1 Million Flüchtlinge sind nach Deutschland gekommen. Im 2016 hat man da die Kölner Silvesternacht gehabt. Im 2016 auch das Attentat auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin. Und 2017 ist zum ersten Mal die AfD in den Bundestag gewählt worden. Und das Ganze ist natürlich im Rahmen der Einwanderung von vielen Muslimen gestanden. Und er hat sich in dem Buch die Frage gestellt, wie soll die westliche Gesellschaft mit dem Islam umgehen?
Und wie ist seine Antwort ausgefallen? Oder was hat er in seinem Buch herausgefunden?
Er hat grundsätzlich zwei Probleme angesprochen. Und das erste Problem ist der konservative Islam, aber auch der Islamismus. Und es geht darum, dass eben der Islamismus halt Politik oder der Staat in dem Sinn nicht von der Religion trennt. Und das heisst, dass eben aus religiösen Empfindlichkeiten auch Grundrechte eingeschränkt werden. Also zum Beispiel, dass junge Mädchen zwangsverheiratet werden und das immer mit der Begründung von der Religion. Und das ist natürlich ein Problem für den demokratischen Staat. Das zweite Problem, das er identifiziert, ist Demografie. Und zwar ist es so, die muslimische Weltbevölkerung, die wächst stärker als alle anderen Gruppen. Und die hohe Reproduktion, die man sich vorstellen muss, die lässt sich nicht allein erklären, dass ganz viele Muslime in sehr wirtschaftlich unterentwickelten Ländern leben, sondern die hat auch einen religiösen Hintergrund. Wo kann man das festmachen? Ja, zum Beispiel der Erdogan ruft alle im Ausland lebenden Türken dazu auf, also türkische Familien, sie sollen nicht 3 Kinder haben, sondern gerade 5 Kinder. Und das Ganze merkt man, dass man wirklich eben bei diesen muslimischen Familien mehr Kinder bekommt. Was ist die Folge? Ja, im 2018, als das Buch rausgekommen ist, sind noch 8% der Muslime haben in Deutschland gelebt, sind aber schon 15% der Kinder unter 5 gewesen. Und er hat anhand von staatlichen Zahlen ausgerechnet, dass 2050 die Muslime werden 20% der Bevölkerung in Deutschland ausmachen. Also man sieht sozusagen, wie die immer irgendwann mal einen höheren Anteil werden haben, bis sie irgendwann mal die Mehrheit werden darstellen. Das ist natürlich das, was brisant war, vor allem wenn das von einem linken Politiker kommt und im Endeffekt auch zu seinem Ausschluss geführt hat.
Du hast aber noch eine crazy Side-Story zu diesem Thema. Was ist die?
Ja, sind wirklich ganz viele Leute nicht zufrieden gewesen mit
kann
dem
ich mir,
Buch.
Das kann ich mir jetzt noch vorstellen, ja.
Und zwar sogar sein Verlag, wo er das Buch hat wollen publizieren, Und der Verlag hat sich geweigert und hat dann die Behauptung in die Welt gesetzt, dass der Sarrazin sich einer Prüfung verweigert hat von seinem Buch und von seinen Daten. Und der Sarrazin hat sich das nicht gefallen lassen. Er ist ein Ökonom und er ist wirklich jemand, der sehr, sehr gut mit Zahlen umgehen kann. Er hat dann die Verlagsgruppe auf 800'000 Euro verklagt, wegen Rufmord. Und der Chefjurist von dem Verlag hat nachher tatsächlich eingestehen, dass das eine Falschaussage stimmt, dass der Sarrazin tatsächlich bereit war, diese Daten auch prüfen zu lassen. Das waren ja öffentliche Daten gewesen. Aber das Ganze erst, nachdem der Sarrazin eben das Gegenteil bewiesen hat, dass er parat ist für die Prüfung. Also ein Buch, das man unbedingt lesen sollte, auch wenn es von 2018 ist. Ich glaube, es ist sehr, sehr spannend. Und ich würde auch sagen, es eignet sich jetzt für Leute, die auch nicht unbedingt so politisch versiert sind. Es lässt sich gut lesen. Es sind natürlich viele Zahlen, aber wenn man sich auf die einlädt, dann bekommt man sehr einen spannenden Einblick da über die Demografie und die Entwicklung von Westeuropa. Jetzt, Maria, du hast uns auch ein Buch mitgebracht. Und wenn ich das richtig verstanden habe, passt das gerade so ein bisschen zum Buch von Thilo Sarrazin. Welches Buch stellst du uns vor?
Super, wenn ich jetzt den Titel sage, wird dir das nicht gefallen. Der Titel vom Buch, den ich mitgebracht habe, ist «On Bullshit» von Harry Frankfurt. Und nicht, dass dein Buch jetzt Bullshit ist, gell, dass du mich richtig verstehst. Aber warum habe ich das Buch mitgebracht? Also, ich gehe da ganz nach dem Motto, ein bisschen Philosophie schadet nie. Und es ist wirklich ein bisschen, weil das sind knappe 50 Seiten, die das Buch beinhaltet. Und das kann man ganz einfach an einem oder zwei Abenden lesen.
Um was geht es denn in diesem Buch?
Genau, wer sich so, sage ich mal, in der aktuellen Debatte über die Falschinformationen, über Lüge, über Täuschen und Fake News auf eine philosophische Perspektive wird nähern, dem empfehle ich das Buch wärmstens. Es ist zwar 1986 geschrieben worden, und zwar in Form von einem Aufsatz, aber 2005 nachher in Buchform erschienen. Aber obwohl es so alt ist, ich würde sagen, das Buch kann fast nicht mehr Aktualität haben als heute. Trotzdem muss man sagen, es ist eine philosophische Abhandlung. Es ist jetzt nicht eine einfache Lektüre, würde ich sagen, aber es ist sehr unterhaltsam geschrieben.
Kannst du das dann jemandem empfehlen, der sich mal so ein bisschen philosophische Bücher annähern
will? Ja, ich glaube, ich kann das eben vor allem Leuten empfehlen, die sich für die Debatte interessieren, es eben um Fake News, auch wenn es nicht per se um Fake News geht, sondern um Bullshit.
Was versteht man denn unter Bullshit?
Ich habe jetzt mal Bullshit, und das ist jetzt da meine eigene Übersetzung, habe ich gesagt, so ein bisschen Gugus erzählen. Mhm. So auf Berndeutsch einfach ein bisschen Seich erzählen. Der Frankfurt meint, dass Bullshit immer dann griffbereit ist, wenn die Umstände jemanden dazu zwingen, zu reden, ohne zu wissen, worüber er redet. Also rat mal, wer im laufenden Band...
Der Trump?
Politik allgemein. Aber um ein bisschen Selbstkritik anzubringen, auch die Medien viel Bullshit produzieren.
Was ist denn der Unterschied zwischen einfach eine Lüge erzählen und Bullshit erzählen?
Genau, das ist der springende Punkt von diesem Buch. Er sagt, dass Bullshit schlimmer sei als Lügen. Warum? Ein Bullshitter sei die Wahrheit egal. Also für ihn ist die irrelevant, weil er sich nicht für die Wahrheit interessiert, sondern nur für seine geschickte Darstellung oder dass er einfach gut vor dem Publikum dasteht. Also anders als der Lügner, der eben die Wahrheit noch als Gegenentwurf hat oder die braucht, um seine Lüge glaubhaft zu machen, verschwindet beim Bullshitter die Wahrheit komplett. Und das ist eben genau das Gefährliche daran.
Das ist eben der Grund, wieso ich so finde, es passt auch so gut, vielleicht auch als Ergänzung. Man kann beide Bücher lesen zum Sarrazin, wo es eben die Reaktionen gewesen sind, das ist eine Lüge, das stimmt nicht, das ist falsch, hat man bei allem gesagt. Eben, es sei Bullshit, aber für die Wahrheit hat sich irgendwie niemand interessiert und hat den Gegenbeweis gebracht zu seinen Thesen. Und ich glaube, das Buch fasst das relativ gut zusammen, dass es eben vielen Leuten gar nicht um die Wahrheit geht, sondern um ihren eigenen Bullshit zu verzapfen.
Also ich verstehe natürlich, dass die Zahlen, die du das vorher genannt hast, dass das so einen Beigeschmack hat. Mhm. Also ich kann mich noch erinnern, was du mir von diesem Buch erzählt hast und dachte, ja, also was ist der Konzept, was will er denn mit diesen Zahlen sagen? Was ist unter, was steht unten dran? Mhm. Was ist so der, ja, die Message, die hinter diesen Zahlen ist? Und ich glaube, mit dieser Message haben viele Leute ein Problem, nicht mit den Zahlen per se.
Ja, natürlich, oder? Konsequenzen, die daraus folgen. Und er hat in seinem Buch nachher auch Konsequenzen vorgeschlagen oder wie solche Handlungsempfehlungen vorgeschlagen. Er sagt zum Beispiel, man müsse auch in den Medien müssen wir ehrlich über Muslime berichten. Also man dürfe das nicht schönreden. Und eben, wenn man sich das in dem Kontext von 2015, 16, 17, 18 überlegt, dann weiss man gerade, dass man sehr viel in den Medien versucht hat, Migration und auch die negativen Folgen davon schön zu reden. Und er hat gesagt, ja, man muss in dem Sinn eine Handlung unternehmen und wirklich auch über die Wahrheit reden, was das bedeutet, der demografische Wandel und natürlich die Einstellung von Leuten, die einem konservativen Islam folgen, auch für unsere Gesellschaft bedeutet. Und es ist wirklich krass gewesen, wenn man sich die Rezessionen anschaut. Der Tagesanzeiger hat die schlechteste Rezession geschrieben, die ich jemals gelesen habe, die verlinken wir euch auch gerne, und hat im Plus minus der Eugenik bezichtigt, wo man sieht, da ist es total ausgeartet. Ich glaube, bei dir, bei deinem Buch, haben wir auch eine Rezession oder sogar einen Artikel dazu, den du geschrieben hast für den Nebelspalter.
Ja, wir verlinken den Leitartikel, den ich dir an dieser Stelle erwähne, sehr gerne. Und ja, nämlich ist der Harry Frankfurt gestorben im 2023 und ich habe so einen kleinen Nachruf geschrieben beim Nebelspalter, den ich euch sehr gerne verlinke. Vielleicht auch noch kurz also zum Frankfurt. Mhm. Er ist wirklich mit dem Buch, wo erschienen ist, auf Platz 1 gelandet von der New York Times Bestsellerliste. Und ab dann ist er eigentlich auch kommerziell sehr bekannt gewesen. Was aber viele nicht wissen, ist, dass eigentlich das Thema Bullshit nicht sein Forschungsgebiet war, sondern er hat sich eigentlich mehr befasst und darum ist er auch einer meiner Lieblingsphilosophen mit dem Thema vom freien Willen. Und das ist, kann ich übrigens auch sehr empfehlen, aber dafür würde ich sagen, muss man sich intensiv mit Philosophie beschäftigen. Und die Bücher sind ja auch ein bisschen länger und komplizierter. Darum habe ich gedacht, mit On Bullshit, das ist ein angenehmer Einstieg für die Philosophie.
Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Buch. Ich habe nämlich noch ein zweites mitgebracht. Und das heisst «Wer finanziert die Schweizer Politik?» von Peter Buomberger und Daniel Piazza. Beide sind Ökonomen, promovierte Ökonomen. Das Buch ist im Februar 2022 erschienen und hat 208 Seiten. Kann man also auch noch lesen.
Jetzt musst du mir kurz sagen, ist das eine Studie oder ist es wirklich ein Buch, das man so von A bis Z durchlesen kann?
Es ist grundsätzlich eine Studie. Sie haben in diesem Buch sozusagen ihre Ergebnisse zusammengefasst und das noch ergänzt mit den Interviews, die sie geführt haben zu dem Thema, aber auch mit Tipps zu der Finanzierung der Schweizer Politik. Das ist so ein bisschen der Rahmen, wo das erschienen ist und ist sehr einfach zu lesen. Also das kann ich wirklich empfehlen, wenn man sich für das Thema interessiert. Wieso muss man sich dafür interessieren? Das Buch ist erschienen kurz bevor wir in der Politik die Transparenzregeln eingeführt haben, um eben herauszufinden, wie viel Geld wird für Wahlkämpfe und Kampagnen ausgegeben. Und vorher hat es nur Schätzungen gegeben und auch im Fachkreis wird das Buch wirklich als eine der besten Annäherungen, der besten Studien sozusagen wahrgenommen. Und man hat dort wirklich wenig gewusst über die Finanzierung der Schweizer Politik.
Und wie sieht es jetzt aus? Wer finanziert die Schweizer Politik?
Spannend ist, man hat sich angeschaut, wer hat denn überhaupt den Kühlen? Wer hat den Kühlen? Und sie haben das Wahljahr 2019 und nicht das Wahljahr 2020 angeschaut. Und was man klar kann sagen, Parteien, die finanzieren sich zu 90% auf privater Basis, also Mitgliederbeitrag und Spenden. 10% sind staatliche Einnahmen, die die Parteien bekommen, aber grundsätzlich private Leute. Jetzt, alle Politikakteure, also auch zum Beispiel noch NGOs, Gewerkschaften, Branchenverbände, Wirtschaftsverbände, die haben 2019 62 bis 65 Millionen zur Verfügung gehabt. Und das Spannende ist, dass man sieht, zwei Drittel sind eben bei Nicht-Parteien, also bei allen anderen Akteuren, nur ein Drittel bei den Bundesparteien. Also Parteien haben in dem Sinn weniger Geld als die restlichen Akteure. Aber wenn man sich dann das so auf der Links-Rechts-Schiene anschaut, sieht man erstens, dass die linken Parteien mehr Geld haben als die bürgerlichen Parteien. Also Mythos 1 schon mal wieder leid. Mythos 2, der wieder leid ist, ist, dass vor allem NGOs immer so arm sind und gar kein Geld haben. Aber die haben mehr Geld als Parteien. Und vor allem haben die linken NGOs, Gewerkschaften mehr Geld als die bürgerlichen Wirtschaftsverbände oder Branchenverbände.
Wie kann man sich das erklären?
Eine mögliche Erklärung, um da vielleicht nicht alles vorwegzunehmen von dem Buch, ist, dass es viel mehr so Ad-hoc- und Pop-up-Settings gibt, die für Menschen attraktiver geworden sind, die eben sagen, ich will nicht mehr Geld einfach einer traditionellen Partei geben, sondern ich interessiere mich mehr für einzelne Anliegen und bin dann bereit, dort Geld zu geben. Aber auch neue Bewegungen wie Operation Libero, die vor allem so das digitale Geld sammeln über Crowdfunding, ja, wirklich intensiviert hat und auch Vorreiter gewesen sind. Auch das ist eine Erklärung und nochmal ein guter Grund, um das Buch zu lesen. Dort wird Operation Libero zu den linken Organisationen zählt.
Gami, ich habe auch noch ein zweites Buch mitgebracht. Ich muss jetzt sagen, das ist ein bisschen weniger philosophisch, aber ich finde es trotzdem sehr lesenswert. Und es heisst «Im Grunde gut» von Rutger Bregmann. Und falls ihr zu diesen Leuten gehört, die so ein bisschen den Glauben an die Menschheit verloren haben, dann kann ich das Buch wirklich empfehlen, weil es gibt den Glauben wieder ein bisschen zurück.
Oh, das ist schön. Das ist sehr gut und für die Weihnachtszeit.
Genau, für die Weihnachtszeit haben wir gedacht, hey, jetzt haben wir da die harte Kost, die wir vorher kurz ja vorgestellt haben. Und gedacht, hey, etwas, was wirklich doch noch schön wäre, so in den Weihnachtsferien zum Lesen, ist sicher das Buch von Rutger Bregmann. Und zwar befasst es sich mit dem Menschenbild von der Gegenwart. Und das ist ja sehr negativ. Also der Mensch ist schlecht. Um doch noch ein bisschen Philosophie hineinzubringen, die bekannte Theorie von Thomas Hobbes, die eben sagt, der Mensch ist des Menschen Wolf und Krieg alle gegen alle. Das ist so ein bisschen die vorherrschende, sage ich mal, Meinung, die in der Gesellschaft verbreitet ist.
Und er widerspricht ja jetzt dieser Ansicht.
Er widerspricht dieser These, indem er eine andere aufstellt.
Typisch Philosophie.
Typisch Philosophie. Und er sagt, wir sind im Grunde gut. Und was jetzt vielleicht so ein bisschen wie Wunschdenken tönt und eine Portion Naivität, wird auf sehr unterhaltsame Art und Weise vom Autor anhand von Beispielen, aber auch an wissenschaftlichen Erkenntnissen widerlegt. Und man kann vielleicht sagen, auch wenn man nicht mit allem muss einverstanden sein, was er dort schreibt, finde ich es doch wirklich ein lesenswertes Buch, weil es einem dazu anregt, ja, das eigene Menschenbild oder die eigene Sicht auf die Menschheit kritisch zu bedenken. Und ich würde sagen, in Anbetracht von der heutigen Weltlage und mit davon sagen, ein bisschen Weltuntergangsstimmung, ist das Buch ein Gegenpol, der Mut und Hoffnung macht.
Was kann man denn vielleicht noch zum Schluss über den Autoren sagen, für die, die noch nicht vom Bregmann schon etwas gehört haben?
Ja, also der Rutger Bregmann, der ist 1988 geboren. Er ist Historiker. Das kommt uns im Buch sehr gut zum Vorschein, wenn er auch Geschichte noch einmal aufrollt und eine andere Perspektive auf die Geschichte gibt. Und ja, wenn ich jetzt das sage, von wo das man ihn kennen könnte, schaut er vielleicht die ein oder andere schon ab. Aber er hat sehr ein erfolgreiches Buch geschrieben und es heisst «Utopien für Realisten». Und das ist 2017 rausgekommen. Ja, dort plädiert er für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Schaltet wegen dem noch nicht ab. Ich habe das Buch übrigens auch gelesen und ich finde auch dort, er ist einfach unkonventionell und gibt neue Perspektiven auf die Welt und auf Debatten.
Ich glaube, mit diesen vier Buchempfehlungen können wir euch nicht in Feierabend, in die Ferien oder weiter in die Freizeit entlassen.
Wir hoffen, dass wir euch mit unseren Büchertipps inspirieren konnten und freuen uns natürlich auch über Rückmeldungen zu unseren Leseempfehlungen. Mhm. Also wenn ihr zum Beispiel im Grunde gut gelesen habt und das völlig schlecht findet, dann dürft ihr mir sehr gerne schreiben oder an redaktion@nebelspalter.ch. Das war es mit «Bern einfach spezial» mit mir, der Maria Rachel Gano und der Camilotte.
Das war «Bern einfach».
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch